Heute geht es in unserer charmanten Expertenrunde unter anderem um Traditionsvereine wie den BVB, die haben ja in Turin ihr gelb-schwarzes Wunder erlebt, oder Borussia Mönchengladbach, die schon nach 3 Spieltagen jetzt den Trainer gewechselt haben. Genauso wie um den HSV. Da ist die Lage ja fast schon dramatisch, auf jeden Fall angespannt. Und jetzt kommt zum absoluten Gellerkracher Heidenheim. Wie Kalli und Matze das sehen, das erzählen sie mir gleich. Gerade setzen sie sich noch die Kopfhörer auf, wenn ich es richtig sehe, genau. Und Lothar ist auch da.
Echte Champignons XXL.
Echte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
Ich bin ja fast ein bisschen entsetzt, dass Lothar Matthäus noch kein Thema bei Borussia Mönchengladbach ist.
Ist riesensauer als das. Ein Lothar Matthäus muss ganz ehrlich sagen, du, und das ist ein Lothar Matthäus, dass da noch kein Anruf gekommen ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, stinksauer. Die gelbe Karte, die keine war, die rote Karte, die keine war. Es ist riesensauer als das, ein Lothar Matthäus. Also wenn...
Ich muss also den Lothar jetzt mal was fragen. Du warst ja immer ein großer Spieler, auch in Mönchengladbach, wo du ganz tolle Karriere hingelegt. Das kann es sein, du telefonierst ja auch oft, Lothar, dass die dich nicht erreicht haben. Das wäre für mich die einzigste logische Frage.
Also die müssen dich ja, Erklärung.
Die müssen dich doch anrufen. Willst du es selber machen? Wer würde es mir vorschlagen? Oder sehe ich das falsch, Tobi?
Genau so ist es. Also Das muss richtig, stattgefunden haben.
Das ist absolut richtig. Lothar Matthäus muss ganz kurz an dieser Stelle natürlich Borussia Mönchengladbach in den Schutz nehmen tun, weil die Frage ist natürlich, wer überhaupt von Borussia Mönchengladbach soll den Telefonhörer in die Hand nehmen tun? Weil Max Eberl, der lange Jahre dort am Ruder saß, ist dann geflüchtet nach Leipzig, sitzt jetzt in München, weiß dort überhaupt gar nicht, was um ihn herum geschehen tut. Und deswegen ist die Frage, ob nicht vielleicht Max Eberl sogar den Telefonhörer in die Hand nehmen tut und quasi im Auftrag von Borussia Mönchengladbach, wo eben keiner weiß, wo das Telefon überhaupt stehen tut, mich, Lothar Matthäus, anrufen tut und dann werde ich Trainer bei Borussia Mönchengladbach. Deswegen ist die Frage von euch beiden, ist die Behauptung, ist die Aufstellung, ist die Idee, ist Gold wert, nur es hat eben keiner ein Telefon.
Ja, ich habe nichts dagegen, Lothar, wenn du erst nächste Woche anfängst. Leverkusen hat ja jetzt mit dem neuen Trainer, geht es jetzt erstmal in Richtung seiner Heimat, Kopenhagen, da spielen die jetzt Champions League und nächste Woche am Sonntag, gut, Mönchengladbach. Wenn du anfängst, erst danach. Ich glaube, du würdest so viel Motivation reinbringen, so viel Bewegung, dass ich nichts dagegen habe, dass du erst nach dem Sonntag anfängst.
Ich breche das einmal kurz runter auf die Faktenlage. Also, so gerne ich euch natürlich zuhöre, Matze. Und gerade dir als Lothar, für mich ja wirklich die Premium, deine Premium-Rolle. Ne? Oder schließe ich damit jetzt irgendwen aus? Muss ich kurz überlegen, bin ich jetzt böse irgendeinem anderen Charakter gegenüber? Nee, Lothar ist mein Highlight von dir. So, jetzt ist die Lage in Mönchengladbach so, dass sie tatsächlich vor 2 Spielen stehen, Leverkusen und Frankfurt, was natürlich schon heftig ist für einen neuen Trainer, der da kommt. Ich glaube, Eugen Polanski ist eine wirklich gute Wahl, weil der in Gladbach selbst als Profi aktiv war, der kennt den Verein, der kennt vor allem den Kader. Nichts wäre schlimmer bei so einem Traditionsverein, wenn da jetzt plötzlich von außen jemand kommt, der eigentlich gar nichts zu tun hat mit Gladbach, mit dem Kader, mit der Zusammenstellung und jetzt dann alles durcheinander bringt und dann nach 3 Wochen schon sagt, ja, die und die Spieler, die hätten wir eigentlich gar nicht gebraucht und so. Also das mit Polanski zu probieren... Sag mal, hat der im Hintergrund jemand gerade seinen Hund getötet?
Der Postbote ist gekommen. Hier ist der Postbote gekommen und hier alle Hunde hier sozusagen rund ums Haus machen gerade richtig Rabatz, weil so. Das ja in Deutschland mittlerweile gar nicht mehr üblich ist, dass der Postbote auf jeden Fall kommt. Also man wartet ja immer länger auf die Päckchen und dass jetzt der Kollege kommt, also wenn der jetzt nicht in Stücke gerissen wird, und zwar nicht weil er kommt, sondern weil er all die Tage nicht gekommen ist, ja, das wird mich nicht wundern. Also der Amazon-Fahrer wird ja schon gar nicht mehr angebellt, weil der kommt ja alle 3 Minuten, ne? Aber der Postbote, das hat hier Seltenheitswert in Lippstadt, ne?
Ja, siehst du. Vielleicht hat der ja auch eine Idee für Gladbach dabei. Nein, also ich wünsche Borussia Mönchengladbach, das ist mir immer, weil ich bin ja so ein Fan der alten Traditionsvereine, ne? Alles wird moderner, Investorenclubs noch und nöcher, so eine Marken Fakten wirklich für Borussia Mönchengladbach sind so wichtig. Und ich würde einem Eugen Bolanski total wünschen, weil er, wie gesagt, einer ist, der das Fohlen-Trikot auch schon getragen hat und der in der Kurve total beliebt ist, dass das funktioniert und dass sie den Weg da wieder rausfinden. Weil das ist schon echt doof gerade. Ich meine, das ist 10 Spiele jetzt, glaube ich, ne, saisonübergreifend, nicht mehr gewonnen, treffen auch das Tor nicht mehr. Also das ist dann ein ganz gefährlicher Strudel, der auch ganz nach unten führen kann. Haben wir schon häufiger genug gesehen bei diesen Vereinen, die vor ein paar Jahren noch in der Champions League waren. Haben sie ja vor 5 Jahren noch, haben sie noch in der Champions League gegen Manchester City im Achtelfinale gespielt.
Ja, also man muss ganz ehrlich sagen, das erinnert mich doch stark an so Clubs wie den Hamburger Sportverein, was da in Borussia Mönchengladbach so los ist. Ich kann mich erinnern, in dem Jahr, als Daniel Farke Trainer war, da hat man zwar hier und da gesagt, ja, der Fußball, den die gespielt haben, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, das hätten wir uns irgendwie anders vorgestellt und so. Aber auch da hast du schon dieses Gefühl von, ja, das reicht uns nicht und wir sind zu höherem berufen. Und das ist immer gefährlich, weil man muss natürlich wirklich immer sagen, ist das wirklich so? Ist Borussia Mönchengladbach wirklich zu höherem berufen? Oder, sind wir mal ganz ehrlich, ist es am Ende eine Mannschaft, die im Mittelfeld der Bundesliga eigentlich ganz gut aufgehoben ist, dass man natürlich immer das Ziel haben sollte, höher zu spielen oder weiterzukommen und vielleicht in den internationalen Wettbewerb einzuziehen, auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist ja schon klar. Aber wenn du trotzdem auch siehst, dass eben, ich sag mal, so ein Eberl dann gegangen ist, dass da irgendwie auch der ein oder andere Trainer nicht lange ausgehalten hat, das sind immer so ein paar, für mich immer so ein paar Warnzeichen. Und ich finde, dass man jetzt die Ruhe behalten muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt bloß nicht in Panik oder in Hektik verfallen, sondern wirklich analysieren. Natürlich, wenn du jetzt noch ein, zweimal verlierst, dann musst du ja irgendwie handeln und musst da jetzt irgendwie einen hinsetzen, der dann vielleicht nur die Frage ist, wer ist denn das? Und das sollte jetzt auch nicht wieder irgendeiner sein. Komm, den nehmen wir jetzt, der ist jetzt irgendwie günstig, sondern du musst dir jetzt schon genau über, du musst, also bevor du einen entlässt, bin ich immer der Meinung, musst du einen besseren haben. Das ist ja, immer das Entscheidende.
Woher weißt du, ob es ein besserer ist? Ne? Du könntest natürlich jetzt zu deinen ehemaligen, Marco Rose könntest du wieder hingucken, du könntest Lucien Favre nochmal anrufen, beide gerade auf dem Markt. Ja,
das fände ich gar nicht schlecht. Nein, das fände ich gar nicht schlecht, weil Favre natürlich trotzdem den Verein kennt, weil er dort eben ja auch durchaus erfolgreich gearbeitet hat und weil er möglicherweise erstmal eine gewisse Ruhe reinbringt und dann kann man in aller Ruhe schauen, wie man denn in die Zukunft geht, weil das mit Gladbach irgendwas nicht so ganz stimmt. Das ist ja offensichtlich. Das ist zumindest meine Meinung. Und es wäre ja schade, wenn wir da nachher wieder so einen Verein verlieren würden, der irgendwie 100% in die erste Bundesliga gehört.
Wir können ja dabei auch davon ausgehen, wir kennen allen Rainer Bonhoff, ein zentraler Mittelfeldspieler, hat sich also auch nicht nur von seiner kämpferischen, fighterischen oder vom spielerischen her immer im Zentrum gestanden. Er hat natürlich auch Kontakt zum Berti, der hat Kontakt zum Netze und so, sagen wir mal, die haben schon die Möglichkeit, auch intern, ohne jetzt mit offiziellen Funktionsträger, aber ich glaube, dass der Rainer Bonhoff schon gut die Möglichkeit hat, mal zusammen, Berti, du kennst den oder nochmal den einen oder anderen aus seiner aktiven Laufbahn als Spieler und so, da ist schon die Möglichkeit. Ich glaube auch, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass sie die Entscheidung getroffen haben, aber ich glaube schon, dass Rainer Bonhoff, und der ist ja nun jetzt mal der Präsident des Vereins, dass er das auch alles abgeklopft hat und er war ja auch als Fußballer Weltmeister, also der weiß ja auch, dass dem Ball keine Pudel sitzt, wenn der Ball hochspringt. Das gibt's ja bei einigen Präsidenten, die wissen nicht, warum der Ball hochspringt. Das geht aber in Gladbach nicht. Das ist der Rainer Bonhoff. Ne?
Ja gut, da sind einige mit Expertise. Wenn du in Gladbach auf der Ehrentribüne unterwegs bist, stolperst du aber von Europameister über Weltmeister. Das ist richtig, Kalli. Und ich fände ja wirklich jetzt mal, Spaß beiseite, ne? Eine Lösung oder alleine eine Schlagzeile jetzt bei Bild oder bei Kicker. Mönchengladbach erkundigt sich bei Matthäus oder sowas. Ne? Was meinst du, was das in Gang setzen würde? Nicht nur an Gänsehaut rund um den Verein, auch im Umfeld, was potenzielle Sponsoren, was einfach eine Aufbruchsstimmung natürlich und einen Fokus mit sich bringen würde. Ne? Das wäre für mich natürlich, der so eine Lösung liebt, Matze, und du natürlich auch mit deinen Energien. Ein Lothar kehrt zurück. Es traut sich keiner. Ne?
Das traut sich ja wieder keiner und das ist ja eigentlich schade, muss man ganz ehrlich sagen, weil ich persönlich fände das natürlich sensationell und ich glaube, dass es für den Verein auch durchaus gut wäre, wenn du meinetwegen ein bisschen Schiss hast oder Sorge hast, ja, dann holst du dir halt noch ein, zwei gestandene Co-Trainer dabei. Aber sagen wir mal, für die Außenwirkung und auch für die Energie, also die Aufmerksamkeit und dadurch die Energie, wäre das auf jeden Fall, eine gute Idee. Ich
aber würdest du es Lothar raten? Jetzt, das ist halt die Frage, ne? Weil der hat natürlich einen ganz tollen Job, sag mal, bei der Opposition, ne? Also bei den Experten. Macht es ja auch wahnsinnig gut, hat super Verträge. Würdest du ihm ernsthaft raten, auf eine Trainerbank zurückzukehren im Profifußball?
Lothar? Mhm. Also er selber hat ja, glaube ich, gesagt, dass es nicht mehr in Erwägung zieht, so wie es mal formulieren, aber warum denn nicht? Also ich sage mal so, also wenn er, und ich glaube, er liebt ja Fußball über alles und dass er Sachverstand hat, das stellt er ja jede Woche unter Beweis, wenn er da als Experte am Rand steht und der sagt ja teilweise wirklich Ergebnisse voraus, ja, indem er irgendwie sagt, also wenn jetzt nicht das oder das passiert, dann fällt gleich ein Tor über die rechte Seite und dann fällt auch ein Tor über die rechte Seite. Das bedeutet ja, dass er unglaublichen Sachverstand einfach hat. So, es werden viele sagen, die zuhören, ja, das ist ja klar, so. Und von daher, und ich könnte mir schon, es war ja schon eigentlich mal sein Ziel und es war, glaube ich, auch schon mal sein Traum. So, und wenn es einen Verein gäbe oder zwei Vereine gäbe, dann ist es natürlich wahrscheinlich Bayern München. Denke nicht, dass Inter Mailand anrufen wird. Und am Ende Borussia Mönchengladbach. Es würde auf jeden Fall auch seine Geschichte rund machen. Was mich interessiert, jetzt haben die den Seoane entlassen. Ob die denn, die haben doch bestimmt vorher schon mit irgendeinem gesprochen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass sie jetzt den Polanski da jetzt hinsetzen und sagen, oh, jetzt gucken wir erstmal. Oder Kalli, wie läuft sowas ab? Oder ist es so, dass man sagt, Hauptsache den Alten erstmal vor der Tür und dann gucken wir mal weiter? Oder glaubst du nicht, dass die schon jemanden haben? Jetzt mal ehrlich, also außer dem Polanski.
Also sagen wir mal, was du jetzt eben angesprochen hast, davon gehe ich aus. Rainer Bonhoff, der kann sagen, ich rufe selbst einen Jupp Heynckes, so, wenn der jetzt nicht mehr ganz regelmäßig die Spiele um Platz live guck. Ich rufe den Berti Vogts mal an, ich rufe den Günther Netzer und so weiter und so fort an. Das macht man dann. Da muss man nicht so ein bisschen, was wird sie jetzt völlig machen? Rainer Bonhoff ist ja mit denen sehr, sehr erfolgreicher Spieler. Ich gehe auch fest davon aus, ich weiß jetzt nicht, ob auch gerade Jupp Heynckes noch, weil er ja jetzt gesundheitlich da angenockt ist und nicht genau. Aber das sind so viele große Spiele. Der Berti war nun einer der großen Denker und Lenker, ob das einem gefällt oder nicht. Das war nicht nur der Berti, der gesagt hat nach dem Motto in Mönchengladbach Sieg oder Blut am Schuh. Ne? Der war nachher schon auch als Trainer Europameister. Ihr mit eurer Bildzeitung, Tobi hat ja als der Vize-Europameister war, habt ihr den muss hier, Herr Vogt, unterschreiben Sie hier Ihre Kündigung. Kannst du dich noch erinnern?
Ja, nee, kann ich mich.
Kannst du dich noch erinnern, du kleiner Drecksack? Aber ich will damit nur sagen, Berti ist sicherlich noch voll im Geschehen drin und da gibt's auch noch ein paar andere gute Spieler. Ich bin fest davon überzeugt, dass Jupp Heynckes, wer bellt dann da so viel? Ist er wieder der Posthund?
Ja, der Posthund hier schon wieder.
Der gibt nur bekannt. Ich habe den Postboten besiegt, wollte nur noch gerade anmerken.
Jetzt ist gerade UPS gekommen. Ich schwert folgt, hier ist was los, du. So, ich hatte neue Unterhosen bestellt, die sind gerade angekommen. Moment. So, ja, weiter.
Kalli, ich glaube schon, dass sich die Legenden da im Hintergrund natürlich austauschen und da auch telefonieren und gucken, mit welchen Drähten sie weiterhelfen können und so. Ne? Auf der anderen Seite ist der Roland Wirkus ja auch jemand, der als Geschäftsführer Borussia Mönchengladbach schon gut im Griff hat und auch weiß, was da jetzt eben für die Situation das Beste ist. Aber der Austausch, der wird da sein. Und lustigerweise, Matze, vor dieser Saison, weil das ist ja die 125-Jahr-Feier war ja gerade von Borussia Mönchengladbach, da hat ja Puma so ein Sondertrikot aufgelegt und Lothar Matthäus hat sich im Borussia Mönchengladbach Trikot fotografieren lassen. Also das ist gar nicht KI, wenn man das jetzt mal googelt, Lothar und Gladbach, sondern da gibt es einen sehr, sehr aktuellen Bezug und da hat er nochmal gesagt, dass Mönchengladbach sein Herzensklub war, ne? Und mit Bayern begann dann sozusagen der Berufsfußball.
Aber du hast ja gerade nochmal einen ganz wichtigen Aspekt genannt, den wir noch gar nicht in Erwägung gezogen haben. Wann wird eigentlich die KI den ersten Fußballverein in der Bundesliga trainieren? Also das klingt jetzt so ein bisschen lustig und wir lachen darüber, aber irgendwann könnte ich mir vorstellen, brauchst du gar keinen Cheftrainer mehr, dann geht irgend so ein Betreuer hin, nimmt ChatGPT und sagt, nenn mir die für das heutige Spiel gegen Eintracht Frankfurt bestmögliche Aufstellung, wenn du davon ausgehst, dass bei Eintracht Frankfurt der Rechtsaußen und der Mittelstürmer verletzt sind und wir möglichst in der ersten Halbzeit mit 2-0 in die Kabine gehen wollen. So, und dann sagt ChatGPT, alles klar, ich mache dir die Aufstellung und dann geht's rund. Also ich sag mal, man lacht da noch drüber. Ja, natürlich, ja. Möglich ist irgendwann ja wirklich alles, was dieses Thema angeht. Aber nochmal zurück zu Borussia Mönchengladbach.
Mats, aber ganz kurz dazu, du siehst ja, ja auf den du siehst ja auf jeder Trainerbank mittlerweile, ne? 3-4 MacBooks oder Tablets oder sonst was, ne? Wo sie natürlich in Echtzeit Daten raufbekommen und wo natürlich auch jemand immer mal eine künstliche Intelligenz fragen kann und vielleicht auch schon fragt, ne, wo ist Borussia Mönchengladbach in den letzten 20 Minuten der letzten 30 Spiele besonders anfällig? Über welche Seite sind die meisten Gegentore gefallen oder? Und das kriegst du ja in Echtzeit ausgespuckt.
Ja.
Insofern gibt es da ganz sicher schon Einflüsse und du wärst doof, wenn du diese Maschinen sozusagen da nicht nutzen würdest oder diese Server im Hintergrund, die irgendwo stehen und sämtliche Daten sammeln. So, ne? Also
absolut.
Kein doofer Gedanke. Ob dann natürlich irgendwann der Roboter tatsächlich auf dem Platz steht und die Anweisung gibt, weiß ich nicht. Aber jemand, der sich daran nicht bedient, wäre unklug, sagen wir so.
Ja, ich habe nur eine Frage. Und die Frage hast du mir immer noch nicht richtig beantwortet, ist meine Meinung. Und zwar habe ich gefragt, wie es eigentlich ist, wenn man jetzt so einen Trainer rausschmeißt. Ich weiß nicht, hast du auch mal einen Trainer rausgeschmissen eigentlich? Wen hast du mal rausgeschmissen?
Na klar, hat Kalli Trainer rausgeschmissen.
Wen? Welchen hast du rausgeschmissen? Wer war
ich
das?
Mich,
welche?
Ja, du Blödmann, natürlich habe ich mich auch von Trainer getrennt. Aber ich kann mich nicht mehr, ich bin ja jetzt älter geworden, ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
aber ist das denn, deswegen nochmal die Frage, wie läuft das ab?
Also ich sag mal nur zwei Dinge. Wenn ich zum Beispiel in der Notsituation, habe ich Erich Ribbeck geholt. Wir sind mit Erich Ribbeck UEFA-Cup-Sieger geworden. Verstehst du? Und das war auch, der war auch DFB-Trainer, Assistent, in A-Nationalmannschaft, hat auch mit der Olympiamannschaft viel Erfolg hatte. Und dann kam der zurück und es hat nachher nicht funktioniert. Und es war ein sehr, sehr verdienstvoller, guter Trainer, wenn du dann die Punkte nicht drin hast. Da kannst du vielleicht 2-3 Spiele mehr Kredit geben.
Hab ich verstanden.
Dann musst du so eine... Dann schläft man auch nicht gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nur mal eine gesagt und damit auch, würde ich sagen, das Ganze. Also es hat wehgetan. Es hat mir höchstwahrscheinlich fast so wehgetan wie im Erich Ribbeck selber. Ne? Das, wenn man da menschlich...
Aber jetzt, Kalli, ich habe eine Frage. Aber jetzt die Frage, ich will ja wissen, wie das abläuft. Also ist das so, dass man dann nachts aufwacht, schweißgebadet und sich sagt, so ein Dämm müssen wir jetzt vor der Tür setzen, da bringt alles nichts. So, dann nimmst du einen Hörer in der Hand, rufst den Vorstandskollegen an und entscheidest erstmal mit dem Alten weg. So, dann teilst du dem das am nächsten Tag mit, sagst, komm her, Erich, danke, tschüss, hier sind die Papiere, auf Wiedersehen. Und erst dann fängst du an, über einen neuen nachzudenken, oder ist es so, dass du erst über einen neuen nachdenkst, bevor du dem Alten sagst, Paris, Athen, auf Wiedersehen. Also wie muss ich mir das vorstellen?
Ich kann dir mal so einen Fall erzählen. Ihr kennt ja alle Peter Hermann, der ja auch der Wunsch-Co-Trainer von Jupp Heynckes war. Als der nach München mal ging, hat er gesagt, der Peter Hermann muss mitkommen, sonst mache ich das gar nicht. Da mussten die Münchner, ich glaube, 2 Millionen an Fortuna Düsseldorf bezahlen. Und Peter Hermann war bei uns ein fleißiger, guter Spieler, dann Co-Trainer. Und dann mussten wir den Trainer beurlauben. Das war die schwierigste Saison, wo wir auch das Quäntchen Glück am Schluss hatten, dass wir drin geblieben sind. Das war dann in den letzten 5-6 Spielen war Peter Hermann bei jedem Spiel bei mir. Kalli, nimm einen anderen, nimm mich raus. Ich sag, du bleibst jetzt bis zum Schluss Cheftrainer. Wir haben zu dir das Vertrauen. Das war auch von Rudi Völler, der seine letzte Saison gespielt hat. Haben wir gesagt, wir machen das jetzt mit Peter Hermann. Der macht das perfekt. Der wollte aufhören. Ich musste mich auf den setzen, dass der nicht abhaut. Verstehst du? Und am Schluss waren wir happy. Wir haben dann glücklich den Klassenerhalt 96 gegen Kaiserslautern im letzten Spiel geschafft. Das ist dann sicherlich auch, manchmal will das nicht jeder Trainer, aber Peter Hermann war in dieser Zeit für uns ein Glücksfall. Ne? Das muss, oder Jürgen Gelsdorf, den alle als Trainer, der war ein guter Spieler, Jugendtrainer, dann habe ich das riskiert, den als Trainer ging der ab durch die Decke, plötzlich liefen die Ergebnisse, wenn die dann nicht kommen, dann wird es kritisch, wenn sie weiter nicht kommen, wird es sehr kritisch, wenn sie dann weiter nicht kommen, mussten beurlauben. Und irgendwann wurde bei Mönchengladbach. Wir spielen im Halbfinale, der DFB-Pokal, Elfmeterschießen. Wir verlieren hier in Mönchengladbach und an der Bank, auch bei Gladbach, saß Jürgen Gels. Also, das ist manchmal auch wie so ein Lotteriespiel, wie Roulette und so, dass die wissen schon, wer was kann. Du brauchst auch immer das Quäntchen Glück.
Halten wir fest, es kann sein, dass Eugen Polanski am Saisonende immer noch auf der Trainerbank von Borussia Mönchengladbach sitzt, wenn man das Gefühl hat, er ist vielleicht der Richtige, und dann werden die anderen Gespräche, die man vielleicht jetzt aufgenommen hat, werden eingestellt. So muss ich es mir vorstellen.
Könnte sein, ja klar, warum nicht?
Du, dass das eine einen Einfluss, also ich sag mal so, dass das eine Einfluss hat auf das andere, also dass jetzt, das ist mir jetzt, wo habe ich es gestern, ach, in Lissabon zum Beispiel, Benfica Lissabon. So, Champions League führen, ich glaube 2-0, verlieren dann am Ende noch 3-2 gegen Karabakh. So, dann haben sie in der Nacht noch ihren Trainer entlassen, weil der Art, ne, und die Portugiesen und im so. Und angeblich deswegen, weil José Mourinho auf dem Markt ist. Der ja, ich meine, das war ja auch gegen Benfica, ist er ja in Istanbul rausgeflogen, nachdem sie die Playoffs nicht geschafft haben zur Champions League. Also daher, es gibt durchaus Zusammenhänge, dass du wahrscheinlich weißt, pass auf, der und der ist jetzt gerade auf dem Markt. Vielleicht bist du dann ein bisschen lockerer oder eher bereit, dich von jemandem zu trennen. Ne, weil ist ja keine Katastrophe, wenn du am ersten Spieltag in der Champions League verlierst. So, ne? Aber
das wäre ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Man muss ja erstmal einen besseren haben, bevor man den alten vor die Tür setzt. Das wäre ja dann in dem Fall, wenn man der Meinung ist, dass der Mourinho der Bessere ist, the special one, dass man dann sagt, komm, jetzt nehmen wir das mal als gegebenes Geschenk und setzen den Alten vor die Tür.
Aber natürlich hättest du sofort auf einem Benfica Lissabon, ne, das bestätigt jetzt dich wieder, Matze, hättest du natürlich mit einem Mourinho wieder eine europaweite, wenn nicht sogar weltweite Aufmerksamkeit auf diesem Verein. Ne? Und das wäre bei einem Lothar nichts anderes, ne, wenn der
das ist richtig.
Bei einer Mannschaft.
Il Grande, wenn Il Grande am Rand ständäde, wäre natürlich auch in Italien, würden auch in Italien sich die Frauen wieder die Hälse verdrehen, weil sie sich denken würden, Moment mal gerade, er war doch vor kurzem noch in München, also in unmittelbarer Nähe, um geheiratet zu werden, und jetzt ist er auf einmal in Gladbach, das ist sehr weit weg.
Ich will nochmal das Thema, du hast ja angefangen mit Mourinho, das ist ja ein positiver Bekloppter, aber ein Fachmann. Wenn ich jetzt mit dir im Raum sitzen würde und würde sagen, du sagst Mourinho, der ist noch schon, wie wir gegen Rom gespielt haben, der war ja da auch erfolgreich, Halbfinale gewonnen, Europapokal, dann würde ich ja immer machen, Transfermarkt.de, so fange ich an. Ne? Da sage ich, ja. Mourinho, ich habe ihn das erste Mal richtig live wahrgenommen, dann spielte Porto in dem neuen Arena von Schalke im Champions League Finale, und wer gewann das? Ja, Porto mit Mourinho. Und wenn ich jetzt gucke, ich sag jetzt nur mal, ist ja ein Wandervogel, ne? Porto, Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, AS Rom und Fenerbahce. Auch Fenerbahce hat einen Punkteschnitt pro Spiel von über 2. Das ist ein Schnitt, wo der Normalmeister wird. Ansonsten hat er nur drei Stellen, wo der da mal vielleicht bei 1,97 liegt, wie in Manchester, wird auch eine hohe. Der liegt immer zwischen knapp über 2 und knapp unter 2. Du weißt, der punktet. Das ist ein Bekloppter, der punktet, der wohnt auch in Lissabon, genau, wo Ballack oder die alle wohnen in der Insel.
Genau.
Hat, und er ist Portugiese. Das ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber ich kann da auch, also nur wenn man aus der Distanz darüber nachdenkt.
Ja, klar. Nein, da gibt es schon Punkte, die dafür sprechen würden. Und ich sage dir, die trennen sich nicht einfach so nach einem Champions League ersten Spieltag von ihrem Trainer, wenn die nicht im Hintergrund da schon Gespräche geführt haben. Also
ja, also und ich finde ja durchaus auch solche Entscheidungen eigentlich. Ja, wie soll ich es formulieren? Passieren die fast zu wenig. Also nehmen wir mal Lothar. Ich habe ja auch letztes Mal über Thomas Müller gesprochen. Ich stell dir mal wirklich vor, Lothar Matthäus würde Trainer werden in Gladbach. Dann wäre das doch etwas, da würde doch jedem Gladbacher, jedem Fan
würde doch erstmal das Herz aufgehen. Natürlich musst du jetzt das so bauen, dass es eine seriöse Entscheidung ist. Also sprich mit den nötigen Co-Trainern, mit dem nötigen Vertrauen, mit Gesprächen, mit einer Zielsetzung und so weiter. Aber ich weiß noch, als Diego Maradona Trainer von Argentinien wurde, ja, oder war ja unter anderem, glaube ich, auch bei der WM 2006. Meine ich, war er doch auch Trainer. Oder war er ja nicht? Doch, so.
Ja, doch, war
ja. Ja, und na klar haben sie dort nichts gewonnen, aber also was ich mitbekomme, jeder Argentinier lag doch dieser Nationalmannschaft in dem Moment zu Füßen, weil ihr Maradona sozusagen wieder in der Nationalelf war, wenn auch als Trainer. Und das ist doch Fußball. Fußball ist doch Drama, ist doch Leidenschaft, ist doch Liebe, ist doch Emotion. Und ich finde, alles nur rein verstandesmäßig zu entscheiden und nicht mal aus dem Herz heraus und zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt einfach mal den Schritt und wagen das auch mal. Wir können ja ein paar Sicherheitshaken einbauen, wenn wir da irgendwie Bedenken haben. Nein, aber das finde ich eigentlich manchmal ein bisschen schade. Also weil ich glaube, das ist es doch am Ende. Es ist doch am Ende genau das, was du als Fan willst. Deswegen gehst du doch ins Stadion. Du gehst doch, und das ist jetzt nicht böse gemeint, natürlich willst du deine Mannschaft auch gewinnen sehen und siegen sehen und willst guten Fußball erleben, aber du brauchst doch genau auch ein bisschen dieses Salz in der Suppe. Und da finde ich manchmal schade, dass man immer, das ist unseriös oder was auch immer. Das, keine Ahnung, stell mal vor, Schalke würde Peter Neururer nehmen oder der VfL Bochum. Was meinst du, was da los wäre? Natürlich würden sich, jetzt vielleicht nicht mehr, aber sagen wir mal vor zehn Jahren, was meinst du, was da los gewesen wäre? Hätten viele gesagt, wie geil ist das denn?
Ich finde den Diego Argentinien Vergleich halt so gut, ne? Also Maradona, das wäre im Grunde auch bei Lothar, wenn das jetzt, stell mal vor, da gibt es jetzt irgendwelche Probleme noch mit Nagelsmann, du weißt nicht was. Und dann vor der WM, Deutschland holt Matthäus als Bundestrainer. Ne? Du hättest natürlich eine wahnsinnige Aufmerksamkeit und zwar von überall. Und auch jeder Spieler hätte nochmal, ne, gerade die Generation, die Lothar jetzt seit Jahren da als Top-Experten am Spielfeldrand kennt, aber wirklich vergöttert und als Legende ansieht, die würde natürlich nochmal irgendwo ein paar Prozentpunkte herholen. Ne?
Ich will es mal ergänzen, was du gerade oder ihr beide gesagt habt. Beim Lothar käme ja auch, der wird es nicht machen, glaube ich, aber da käme ja auch was zu. Er ist nicht nur Weltfußballer des Jahres, er war nicht nur die erste Station Mönchengladbach, er hat nicht nur ein gutes Verhältnis aus seiner Sicht zu Mönchengladbach. Das ist ja einer der unserer prominentesten, bekanntesten Spieler, Rekordnationalspieler, und er ist jede Woche 3 Tage mindestens am Wochenende oder noch in der Woche in der Bundesliga unterwegs. Der ist auf dem Laufenden, was in der Bundesliga passiert, oben in der Mitte und unten. Das erfordert alleine nicht nur sein Name, auch sein Job, wo er angestellt ist. Die erwarten von dem doch kein Blabla, sodass mir auch damit Lothar keinen ehemaligen Weltfußballer oder Weltmeister, da hast du dann einen Mann, der einen Namen hat, der jede Woche mindestens 3-4 Tage, also wenn ich das Wochentag spiele, diese internationalen Spiele oder mit dazu rechnen, unterwegs ist und sich da auch, das weiß man, wenn man den Lothar zuhört, nicht wenn er verliert, wie ich an so einen Satz zu viel sagt, da ist auch dann fundierte Analyse drin. Das muss man ganz klar so sehen. Deswegen kann man den noch nicht einfach abschieben. Das wäre ja leichtsinnig und nicht verantwortlich.
Ah, finde ich ja sehr gut, dass wir hier, wir brennen für Lothar. Merkst du das? Und Matze, du hast eben gesagt, Diego WM 2006 war nicht erfolgreich. Ich meine, er ist einfach an den stärksten und an den größten ist er gescheitert damals am in Zettel. Berlin. Wir waren am Elferzettel von Jens Lehmann. Ist er. Aber sonst, ich erinnere mich daran, das war, also der Argentinien bei der WM 2006 war spektakulär. Erstmal hatten sie so viele Fans mit ihren eigenen Liedern. Also ich habe den Stuttgart gesehen im Stadion. Das war Wahnsinn. Ne? Und auch auf dem Platz, das war eine brutale Energie. Und natürlich hat das mit einem Diego Maradona, mit einem Fußballgott an der Seitenlinie auch zu tun. Ja.
Und das ist das Salz in der Suppe für mich und das kommt mir manchmal an manchen Stellen, finde ich, zu kurz. Also, um nochmal Schalke zu nehmen, ja, jetzt habe ich ja Peter Neururer gesagt, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals, sag mal, ernsthaft in Erwägung gezogen worden wäre, vielleicht auch von Peters Seite. Aber dann sagen wir doch, ja, nein, das kannst du doch nicht. Und dann haben die aber den Groß und den Gramozis und den Baum. Da fragst du dich dann auch, ja, aber ist denn das besser gewesen? Also, ist das denn wirklich besser gewesen? Oder würde ich mal sagen, naja, so. Und deswegen denke ich, so ein bisschen so ein paar Träume und so ein paar Dinge sollte man vielleicht an 2-3 Stellen auch mal wieder umsetzen. Warum denn nicht?
Ja.
So, also warum denn nicht? Finde ich.
Ja.
Meine
ja,
Meinung.
Total, ja. Also ich habe ja eben schon mal kurz das 4-4 angesprochen von Juventus. Bei einem 4-4 von Juventus Turin war ich mal im Stadion 2000 beim HSV. Erinnert man sich ja auch noch dran, ne? Damals Champions League, ist ja schon irre, HSV gegen Juventus Turin. Und da stand nämlich, wo wir jetzt bei Fußballgöttern sind, Lothar haben wir als Fußballgott genannt, Diego haben wir als Fußballgott genannt, Peter Neururer haben wir als Fußballgott genannt, Zinedine Zidane, der stand da ja mit Juventus auf dem Platz. Hat, glaube ich, aber kein Tor gemacht. Ich weiß gar nicht, wer da. Irgendwer hat doch 3 Tore damals gemacht. Wer war das noch? Inzaghi? Ich glaube Inzaghi. Aber da habe ich mich jetzt diese Woche wieder dran erinnert, weil das 4-4 gegen Dortmund, da bin ich genauso unsicher, was ich davon halten soll, wie damals. War das noch im Volksparkstadion oder war es AOL Arena? Also ist das die Dortmunder macht die das jetzt stärker für die Bundesliga oder ist das eher, wir hatten so eine große Chance, wir haben was verloren und zieht sie es runter?
Ja, also ich meine, wenn du 4-4 in Turin spielst, dann hast du sicherlich 2 Aspekte. Du hast praktisch mit dem Elfmeter zum 4-2, kurz vor Schluss, warst du natürlich bis dahin gefahren, hast gesagt, wenn wir unentschieden spielen, dann sind wir glücklich, sind wir happy. Plötzlich schießt es 4-2, das war eine dramatische Halbzeit, alle 8 Tore in der zweiten Halbzeit. Und dann kriegst du praktisch in der Nachspielzeit noch 2 Dinge rein. Aber ich muss sagen, wenn du jetzt, ich bin da zu weit weg, das würde ich auch jetzt nicht für gut finden, wenn ich jetzt, sagen wir mal, in dem Thema Aufstellung, aber sagen wir mal, in dem Thema vorne, wenn du jetzt sagst, du hast Rossi als Stürmer, auch der Bayer, der hat mir in der Nationalmannschaft gut gefallen, aus der zweiten Ecke raus und dann sind die da auch ganz gut besetzt. Hinten haben sie im Abwehrbereich ein paar Ausfälle, vielleicht hat es sich auch bemerkbar gemacht in der Situation. Deswegen tut das vielleicht weh, das 4-4. Aber wenn du vorher gesagt hättest, wir spielen in Turin 4-4, wäre das in Ordnung gewesen, wenn man sieht, ja, wer in der Defensive nicht spielen konnte oder nicht hundertprozentig fit war, dann spielt das natürlich auch eine Rolle. Das muss man ohne Wenn und Aber so sagen. Dann, die konnten da noch nachlesen oder nachlegen. Sie hatten einen Brand nochmal gebracht in der 71. wo sie dann noch die Führung, sie hatten den jungen Bellingham mitgebracht, ja, dann noch den Kroos hinten rein. Also Niko Kovac hatte dann auch richtig, auch sagen wir mal, wenn du jetzt sagst, ich nehme Pascal Groß noch hinten mit rein, ein bisschen Stabilisierung. Die Einwechslungen, die machen die, so, dann kriegst du nachher 2 Stück rein und fühlt das sich natürlich, das muss man sagen, für die Dortmunder zunächst mal für eine Niederlage an. Aber ich sage, wenn du jetzt in Turin mal 4-4 kannst das Spiel ein bisschen analysieren, dann fand ich das, wie sagt man, im Grunde genommen nicht so schlecht. Und wenn man die Spielanteile mal ein bisschen guckt, war das ja auch ein bisschen ausgeglichen.
Kurz ein Hinweis, lustigerweise bei dem 4-4 gegen den HSV stand Niko Kovac ja für den HSV auf dem Platz. Also der hat schon mal 4-4 gegen Juve gespielt. Und der HSV ist dann danach, ich meinte, ich hatte mal nachgeguckt, 13. oder 14. geworden. Also hat er eine bescheidene Bundesliga-Saison gespielt. Schauen wir mal, was aus den Dortmunder jetzt wird.
Ja, also wenn du dir das 4-4 anschaust, ja, also ich habe mir zufälligerweise vor dem Podcast diese Szene nochmal genau angeschaut, dann war eigentlich abwehrmäßig, stand die Abwehr eigentlich sehr gut. Sondern du hattest eigentlich den späteren Torschützen, der war von 2 Verteidigern, war der quasi gedeckt. Also das war eine Fünferkette, die da mehr oder weniger hinten stand. Man hat natürlich dann die Flanke geschlagen, den hast du flanken lassen, den hättest du natürlich attackieren müssen. Aber eigentlich darf da in der Mitte nichts passieren. Und dann ist das für mich eine reine Kopfsache. So, und wir reden über eine Kopfsache in der 95., 96. Minute. Erfahrungsgemäß fallen ja viele Tore immer spät, weil dann so ein bisschen auch die Kraft nachlässt. Dadurch lässt dann die Konzentration nach. Da verlierst du die Handlungsschnelligkeit und dann kriegst du noch einen. Also am Ende war das für mich eine reine Kopfthematik. Wenn du 4-2 führst, dann musst du vom Kopf das Ding eigentlich trotz allem, das 3-4 lassen wir jetzt mal nach außen vor. Das war wirklich auch geil gemacht von dem Stürmer. Aber das vierte Tor, das darf eigentlich nicht passieren. Und wenn du das analysierst und weißt, woran es gelegen hat, dann weißt du, es ist eine Kopfgeschichte, an der Borussia Dortmund da arbeiten muss. Und dann würde ich das jetzt gar nicht als so schlimm
Ja, ich darf aber doch nochmal.
Wenn die Abwehr jetzt scheiße gestanden hätte, aber die haben eigentlich gut gestanden.
Ich möchte trotzdem nochmal anmerken.
Nur dann geschlafen.
Wenn ein Niklas Süle, vor allem ein Nico Schlotterbeck mit auf dem Platz gestanden hat, vielleicht schon noch keiner als erfahren, aber vor allem Süle und Schlotterbeck in Topform, die kannst du dann nicht so einfach ersetzen. Das ist einfach so, da können wir hier erzählen, im Himmel ist ja mag, das ist schwierig.
Kalli, ja, Kalli, ich bin ja bei dir, aber wenn du siehst, wie die Abwehr stand, dann stehen die eigentlich gut.
Ja, da war auch Turin nicht gut, da hat auch Turin nicht gut offensiv gespielt, wo sie richtig nochmal aufgetrumpft hatten, das Quäntchen Glück. In der Schlussphase standen sie nicht gut, so einfach ist das. Und da sage ich auch, ich will doch ja nicht das jetzt rumkritisieren, ich sage doch, Dortmund 4-4, gutes Ergebnis, aufgetaktet, vielen hingen noch, wenn Süle fit ist, hört der Fest in die Mannschaft und Schlotterbeck auch. Und da hast du nicht Eva welche, so ist auch die Fährlen aus, dann nehme ich noch zwei aus der Nachwuchsabteilung, die sind dann auch gut. Aber so die letzten 3-4%, die noch mal haben, unter dem Motto Sieg oder Blut am Schuh, wenn du an mir vorbeikommst, bist du selber schuld, dann tritt ich dir vor der, ne, dann, die sind das dann nicht.
Matze, sagst du jetzt bitte ja, Kalli? Ja, Kalli.
Nein, ich sehe das anders.
Er kann es nicht über 80.
Nein, das ist doch logisch. Das ist doch logisch, dass ein vielleicht Nationalspieler, der ja auch aus gutem Grund in der Nationalmannschaft spielt, dann nochmal anders agiert. Und es war dann am Ende auch der Stürmer von Juve. Man war eigentlich dabei, wie man so schön sagt, und hat ihn dann eigentlich laufen lassen. Also wenn dann da ein bisschen Cleverness walten lässt, dann passiert da gar nichts mehr beim 4-4. Und deswegen, aber es ist trotz allem auch eine, aber was mich erstaunt hat, die Aufstellung von Juventus Turin, die habe ich mir vor dem Spiel ja mal so in aller Ruhe nochmal angeschaut, habe ich gedacht, ich kenne davon drei Leute. Also weißt du, so dieses Juventus Turin, was wir noch kennen, wo der Ronaldo da noch gespielt hat. Ja, also da ist ja nichts mehr von übergeblieben. Also muss man ja wirklich mal sagen, das ist schon auch wirklich eine komplett neue Truppe, ne? Also jetzt mal ehrlich, da ein, zwei Spiele, natürlich kennt man da ein, zwei Spieler, aber das hat diese klangvollen Namen, das hat Juventus Turin auch nicht mehr, ne? Also ist mir so aufgefallen. Da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dachte ich so.
Ich glaube, du beschäftigst dich aber auch nicht mehr so mit den internationalen Topmannschaften, wie du es vor ein paar Jahren vielleicht gemacht hast.
Nein, das
meine
ich nicht.
Wo die Kader auch länger noch zusammengeblieben sind. Heute ist natürlich alles ein bisschen kurzlebiger. Sobald einer irgendwo zündet, macht er den nächsten Schritt.
Also da sind ja keine klangvollen Namen dabei. Also vielleicht ein oder zwei. Aber das ist ja jetzt nicht, wo du, da schnallst du ja nicht mit der Zunge, wenn du die Aufstellung von Juventus Turin hörst. Ist meine Meinung. Also jetzt mal nur so als
Schalker kennst du doch Weston McKennie zum Beispiel noch. Dusan Vlahovic wirst du schon gehört haben, denke ich mal.
Nein, gehört, aber auch Vlahovic ist jetzt ja kein Name, wo ich sage, dafür gehe ich jetzt aber ins Stadion. Also vielleicht irgendwann mal in 2-3 Jahren, dass ich sage, Mensch, den Vlahovic, den muss ich jetzt auch mal live sehen. Aber grundsätzlich vom Namen her, gab es da schon mal andere Namen?
Juve hat ja auf jeden Fall meinen absoluten...
Das können wir ändern, Matze, indem ihr zwei demnächst Fiat kauft. Dann geht's Fiat besser und dann könnt ihr wieder mehr reinstecken, okay? Nicht quatschen,
so machen wir das.
Nicht quatschen machen.
Juve hat meinen absoluten Lieblingsabwehrspieler im Kader. Den hätte ich seit Jahren, verfolge ich dessen Karriere und hätte ihn so gerne im Werder-Trikot gesehen. Der heißt nämlich Bremer. Dessen Eltern haben den Bremer als Künstlernamen getauft und der hat eigentlich immer bei kleineren Verein und irgendwann hat er dann echt den Schritt zu Juventus geschafft. Ich dachte, hätten wir da mal zugeschlagen. Also das Trikot, das wäre da was gewesen. In Dortmund gab es jetzt auch eine Trikotpanne übrigens gestern. Der Girassi, der hat mit sowohl oben über der Nummer stand Dortmund als auch unten drunter. Die haben vergessen, seinen Namen drauf zu drücken. Die haben Dortmund und Dortmund drauf gedruckt. Ja,
jetzt wirst du ein bisschen, romantisch. Man muss da natürlich sagen, du als Bremer sagst, ach, da spielt der Bremer. Ne, du bist ja manchmal ein kleiner Traumtänzer. Ne? Sorgst dafür, dass mehr Fiat zu kaufen. Ich sitze ja gerade hier wunderbar in der Autostadt, hatte gestern noch einen Vortrag beim VW Wolfsburg, Aufsichtsrat
na
dabei.
Klar, Kalli.
Hat, klar. Also auch, sagen wir mal, Wolfsburg, den musste ich auch gestern mal sagen, Kameraden, auch wenn du früher nur mal einmal Meister, dann Pokalsieger, dann mal Vizemeister geworden seid, die drei Clubs, die noch nie abgestiegen sind, ist Bayern München 60 Jahre drin, Leverkusen 47 und an dritter Stelle ist es eben Wolfsburg mit 27, 28 Jahre. Ist auch eine Leistung in der kleinen Region hier, dass die sagen, nee, wir machen das und Das hilft natürlich, da brauchst du auch Sponsoren, genau, weil man gerade von
ja, Fiat,
also VW. Man muss natürlich sagen, VW, Audi, Porsche ist natürlich eine große Nummer. Das, aber die Frage ist ja auch, wenn man über Turin sprechen, muss man sagen, fahren wir mal bei Herrn Angeli vorbei, ne, der früher hätte Kohle da gespielt, nach dem Motto Sieg oder Blut am Schuh, ne, wer mir vorbeikommt, ist selber schuld, so, der Kohle hat mir damals gesagt, die kannten mich ja nicht, die dachten, ich wäre der Platzwart, auch da wurde er beleidigt, dass Angeli ihn ja nicht kannte, ne, und er war der entscheidend, du musst mal gucken, was sie dann für Spieler hatten, die haben die heute nicht mehr, und das steht dem Unternehmen zu, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie heißt es, Fiat geht, aber dass sie nicht mehr die Spieler alle haben, die du oder Matze jetzt gerne seht, kann ich doch nur bestätigen, aber ohne Moos nichts los, okay?
Ja, die haben trotzdem 9 Punkte nach 3 Spieltagen und sind mit Neapel vorne in der Liga. Ne, das reicht ja dann auch.
Das ist immer noch eine Top-Mannschaft, spielen in der Champions League. Verstehst du also?
Wir haben ja auch von Paris gelernt, dass die Stars oder die Mannschaften, die nur aus Stars bestehen, nicht unbedingt zwangsläufig was reißen. Also von daher, das war jetzt auch nicht gegen die Mannschaft als solches, aber so von den Einzelnamen, ja. Ich kenne fast den aktuellen Kader von Vancouver besser als von Juventus Turin.
Da spielt doch der Deutsche mit dem Vollbart, oder?
Weil die jetzt immer in der Bild-Zeitung rauf und runter laufen. Also ich kenne jetzt den dritten Torwart von Vancouver besser als den dritten Torwart von Juve. Also so weit sind wir jetzt schon.
Ja, ne? Ich fahre jetzt gleich von Wolfsburg nach Berlin, bin erst da Peter Altmaier und im alten Bundestag oder der parlamentarischen Gesellschaft da. Und dann bin ich am Donnerstagabend bin ich ja bei Bild 100, da werde ich mal sagen, was macht ihr da mit Vancouver? Warten, die sind ja, die machen hier die ganze Seiten von Vancouver.
Ja, weißt warum, Kalli? Weil es klickt.
Das ist ja eine wunderbare Stadt. Ich glaube, das Tourismusamt da von Vancouver freut sich. Also, die müssen schon dankbar sein, dass da so viel drin steht. Du siehst ja, wie der Matze, der guckt jetzt nur nach Vancouver, wenn die da hinfahren. Vancouver ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Das wird denen noch gut tun. Es werden mehr Germans da hinkommen, so Jäcke wie der Matze. Die fahren dann vorbei. Du wollen dann da Fußball sehen in dieser schönen Stadt. Also, sie werden jetzt nicht den Weltfußball an der Erde reißen, Matze. Ne? Alles klar, dass nur, dass du da Bescheid weißt.
Also, ich habe früher meine Fußballreisen nach Amsterdam, London und München gemacht. Ich mache die jetzt nach Miami, Riad und Vancouver. Also, weil da wird jetzt das große Rad gedreht. Verstehst du? Da ist jetzt der große Fußball zu Hause.
Boah, da geht die Post ab. Da wird Fußball gezaubert. Boah, da spielen aber auch ein paar, die haben schon Moos im Rücken, wenn du genau guckst. Ne? Das ist auch legitim.
Du meinst den Kingsley Coman mit 29? Meinst du den Kingsley Coman?
Grüße bitte, der ist mit 29, 30 Jahren der Nachwuchsspieler da. Verstehst du? Fahr doch jetzt da nach Riad oder wo du hinfahren willst. Auch Miami ist doch eine schöne Stadt. Von da bist du direkt in Naples, da bist du in Orlando. Wunderbar. Ja. Verstehst du? Internationalität, da steht die Stadt für. Ja. Zicki-zacki.
Boom.
Ich habe jetzt in meinem Abschlussfilm noch gesehen, wo ich bei Einiland war als Big Boss bei Donald Trump. Der war bei Apprentice, der wohnt auch da. Du kannst da direkt vorbeifahren. Da hat er früher seinen Sommersitz, sein Hotel hat er nicht gut angelegt, weil da immer die Flugzeuge drüber fliegen, die da landen. Ne? So. Und aber da kannst du hin, da kannst du ins Dorf vorbeifahren, da fährst du da nach Orlando, die ganzen Disneylands, also die Parks, und da fährst du nach, wie hieß es, zum Golfspielen. Ich spiele ja keine Golf, ich schlag den Platz kaputt, nach Naples, der kleine Ort, reißt der Stadt der Welt pro Kopfeinwohner 100 Golfplätze, ja, das ist schön.
Ich war schon in Fort Lauderdale, da wo damals der andere Müller mal gespielt hat. Du erinnerst dich, der hat doch bei Fort Lauderdale gespielt.
Der hat so ja ein Steakhouse da gehabt in Fort Lauderdale.
Siehste? Weißt du Bescheid?
Ach, wirklich? Gerd Müller hat ein Steakhouse in Fort Lauderdale?
Ja, der war Besitzer eines guten Steakhouse. Und das war auch gut, da ist man ja früher dann hingegangen als Deutscher. Gerd Müller, das war natürlich die Steaks aus USA, der hatte ja nicht aus Bayern einflehen lassen. Das war höchste Fleischqualität.
Aber ich habe eine kurze Frage. Tobi Müller. Tobi ja, Müller. Tobi Müller, warum hat der jetzt einen Bart? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ist das wohl so, weil er jetzt immer so dieser Veränderung, dass er das nochmal untermauern möchte? Ist das so, dass er festgestellt hat, in Kanada so ein bisschen so dieses Holzfäller-Image, weißt du, so mit so einem, vielleicht so einem karierten Hemd auch noch irgendwie, kommt besser? Oder hat er jetzt einen eigenen Stilberater, der gesagt hat, du, wenn wir dich zur internationalen Mode-Ikone aufbauen wollen, vielleicht auch mit einer Hollywood-Karriere, die anschließt, dann musst du dein Image vom Thomas Müller Bayern-Bubi einmal ein bisschen ändern und dann wirst du jetzt einmal zum, weißt du, was ich meine? Weißt du, zum Bärenjäger. Zum Bärenjäger.
Ich sage, es sind noch 98 Tage bis Weihnachten, habe ich heute gelesen. Ich glaube,
ja, aber jetzt mal ehrlich.
Das ist schon mal da Richtung Weihnachtsmann. Richtung, was meinst du, wie der aussieht am 24.12.?
Nein, aber jetzt mal ehrlich, der hat doch noch nie, also in irgendeiner Form, auch nur einen Ansatzbart gehabt. Jetzt hat er so einen Vollbart. Also ist das,
ich glaube, das ist, das hast du das? Häufig, hast du bei einigen Fußballern ja auch schon gesehen, tatsächlich. Ich weiß noch, als Michael Ballack damals dann so ein bisschen aus der Komfortzone Bundesliga und Bayern raus ist und zu Chelsea gegangen ist, ne, da kam er plötzlich erster Trainingstag raspelkurz, hat quasi keine Haare mehr auf dem Kopf gehabt. Vorher ja immer hier schön, ne, rechts, links und Scheitel, ja, und so. Also ich kann mir schon denken, dass er jetzt sagt, hier, ich bin jetzt the new Thomas. Ich finde das auch geil, wie er da auch auf Englisch da seine Sprüche schon in der Mixzone bei den Pressekonferenzen, wie er da voll angekommen ist, wie er die ganzen Fußballbegrifflichkeiten auch aus der MLS schon drauf hat, wie er die gegnerischen Mannschaften so auch schon bei deren Spitznamen nennt und die Städte und so und vor allem trifft. Ne? Der hat da jetzt im letzten Wochenende drei Tore gemacht, ne?
Es waren 12 Meter dabei, ne? Aber einen Treffer hat er noch gemacht. Und ich habe gesehen, in Vancouver hinterm Tor ist immer Feuerwerk. Also wenn da ein Tor fällt, dann gehen immer so Konfettikanonen oder was das ist oder so ein bisschen so Feuerwerkskanonen irgendwie hoch. Also das wird jetzt schon zelebriert. Also die haben jetzt, die machen aus Thomas Müller, machen die was. Ja, und Müller macht was aus Vancouver.
Ja, da bin ich auch von überzeugt. Und was du jetzt gerade sagst, nochmal, Tobi, auch früher, wenn man sagt, England und Ballack in Chelsea, ich habe den ja einmal besucht, also London, das ist ja London, Chelsea, für dich, nur wenn du das nicht wusstest. Und da gab es dann Restaurants, da mussten wir uns schon noch die Finger nachlecken. Also wir haben ja in Deutschland immer gute Restaurants, aber da gab es dann Steakhäuser, Fischrestaurants, leck mir mal, dann tanzten meine Geschmacksnerven Samba, verstehst du? Und dann shoppen wurde so, ich habe nicht geshoppt, weil mir die Klamotten ja nicht gepasst haben, damals zumindest nicht. Aber das war dann schon oberste Lebensqualität, nicht wie Weltschuh damals in Deutschland. Och, jetzt ist er nach England, was ist denn da los? Ja, der hat doch noch den Ferrari im Hof stehen, verstehst du? Also schön den Ball flach halten. Sollen wir noch 2-3 Minuten zum Abschluss auch verlischen und so über die Bundesliga sprechen?
Ja, machen wir. Aber ich wollte nur ganz kurz eben noch loswerden, dass du gerade uns erklärst, wo Chelsea liegt, das wissen wir. Ich war schon beim Boxing Day bei einem Spiel von Chelsea und ich habe sogar schon für Sky England als José Mourinho gedreht, rund ums Stadion. Da hat Sky England mich angerufen, hat gesagt, wir würden gerne mit dem Matze Knobers machen, und zwar einmal als Jürgen Klopp, das war noch vor Jürgen Klopp, das stimmt gar nicht, das war 2013, als das Finale ja war in London zwischen Borussia Dortmund und Bayern München. Da habe ich für Sky England gedreht und dann haben sie gesagt, wir hätten gern auch noch ihren José Mourinho, der gefällt uns so gut. Und dann bin ich durch London gegurkt als José, habe mit denen gedreht und habe dann mit meinem Bruder Timo, den kennt ihr auch beide, haben wir unseren Flug verpasst, weil wir zu lange gedreht haben in Chelsea.
Wenn ich jetzt in England gewesen wäre, hätte was zu sagen. Und Jürgen Klopp, der ja große Verdienste hat, auch mit seinen ganzen Art, wie er aufgetreten ist, haben wir ja letztes Mal bei der Sendung gesehen, beim Bild Award, Sport Award, Sportbild Award, es war ein großartiger Laudatio, und dann wusstest du eigentlich, selbst wenn er nicht so gut Fußball spielen kann, aber seine Ansprache, seine Rhetorik, und der Einzige, der, wenn der krank gewesen wäre, der den vertreten konnte, wärst du. Du siehst ja genauso aus, du kannst genauso sprechen. Das hätten die gar nicht gemerkt, dass du der Jürgen Klopp gewesen wärst. Ja, das jetzt muss man noch zum Abschluss in der Bundesliga. Ich muss nämlich nach Berlin.
Hast schon wieder Termine oder was? Bist du neuer Manager in Gladbach vielleicht?
Verstehst du das nicht? Hast du einen Hörfehler? So. Ich fahre nach Berlin, jetzt in den Bundestag. Morgen bin ich in Berlin, Bild 100. Und weißt du, wo ich von Berlin aus hinfahre? Du Schlafmütze. Von Berlin fahre ich am Freitag nach Leipzig und dann treffe ich ein alten, bekanntes Ekelpaket. Kennst du den?
Wen denn?
Hier den, wie heißt der denn nochmal? Dieser Moderator da, meinst du, vom Riverboat? Dieser grandiose Moderator?
Ich bin bei Riverboat und da ist doch immer Matze Knob. Da müsste ich dich doch treffen Freitag.
Ja klar, ich bin dann. Bist du denn einer beim Fußballspiel am Abend, also am nächsten Tag? Bist du bei Köln gegen Leipzig? Bist du da? Ja, gut, oder fährst du nach Hause?
Ich fahre nach Hause, ich bin die ganze Woche unterwegs und da bist dann. Nee. Ich war gestern hier in Wolfsburg mit sich Herrn Frau, Kind. Ich habe nicht so wie du. Du fährst immer weg. Ja.
Kalli, aber jetzt, wo die Kölner auf Champions League Kurs sind, da könntest du dir doch mal wieder einen FC-Schal umhängen und ein paar Sympathien in Köln auch wieder auf deine Seite.
Ich freue mich dafür, auch wenn das in Leverkusen nicht gerne gehört wird. Ich meine, Kinder, Franz, früher waren mehr FC-Fans, später auch ich noch Schalke-Fan, Leverkusen. Das sind die drei Hauptvereine, die ich in meiner Sympathie vorne drin hatte. Und freue mich auch für die Kölner, aber die Freude geht nicht so weit, dass ich nicht am Freitag nach der Riverboat-Sendung, also Samstag, nach Hause fahren. Da bin ich froh, dass ich meine Frau und meine jüngste Tochter sehe. Schluss aus Nikolaus.
Das ist das erste Spiel, das wir tippen. Von drei Spielen. Wir tippen als erstes Leipzig gegen Köln. Kalli, was sagst du denn?
Das wird Leipzig 2-1 gewinnen.
Okay, Matze?
Ich sage, Köln gewinnt 2-1.
Oh, gut, dann nehme ich die unentschieden Version und sage ein 2-2, was auch ein Sieg für die Kölner wäre in meinen Augen.
Da hat unsere Gruppe zumindest gewonnen, das ist jetzt schon gesichert.
Oh, das ist aber schön, hast du recht, einer ist Sieger, wie immer bei uns. So Kalli, dann haben wir deine Leverkusen da. Gegen Borussia stellt sich neu auf Mönchengladbach. Am Sonntag um 17.30 Uhr.
Ich habe diese Spiele gehasst. Wenn du dann eine Mannschaft nach Hause kriegst, die wirklich durchhängt, die nichts zu verlieren hat. Nur du hast dann was zu verlieren, wenn du die nicht besiegst. Das ist kein Leckerbissen, glaubet mir. Das ist auch mit dem neuen Trainer, der das ganz gut macht. Der wird ja jetzt, in seiner Heimat, haben die das Spiel gehabt. Aber das ist kein Spaziergang, glaubet mir. Ja, nichts zu verlieren.
Trotzdem würdest du auf Bayer Leverkusen tippen. Ein knappes 2-1, oder was?
Ich würde sagen, die Bayer Leverkusen oder ich zumindest wäre mit einem Sieg auf der 3-2, 2-1 oder 1-0 zufrieden. Egal wie, Hauptsache knapp gewinnen.
Der Kasper, der übrigens bei Mainz 05, habe ich nachgeschaut, auch schon mal entlassen wurde. Ne? Nur, dass wir da auch mal drüber geredet haben. Ja? Ja, also der hat ja auch schon eine Historie.
Wer noch nie entlassen wurde, ist doch kein guter Trainer. Wenn du heute einen guten Trainer, gute Station hattest, entlassen.
Die Aussage ist falsch. Wer noch nie entlassen wurde, ist überhaupt kein Trainer.
Ach so,
sondern man wird erst ein Trainer, wenn man entlassen wird. Ja, das ist aber wirklich so. Man sagt immer, wer noch nie entlassen wurde, ist eigentlich noch kein Trainer. Ich sage 1-0 für Leverkusen.
Okay, dann gehe ich auf ein 4-1 für Leverkusen. Ich glaube, die kommen so richtig in Fahrt. Und dann haben wir den absoluten Kellerkracher schon am dritten Spieltag. In Hamburg ist schon wieder Alarm und die spielen gegen Heidenheim. Das ist 17 gegen 18. Was macht diese Stimmung mit dem HSV, die da jetzt in Hamburg unterwegs ist? Dass sich alle schon wieder sorgen und die träumen ja auch davon, dass sie in der ersten Saison direkt unter die ersten 10 kommen.
Das ist das Schlimmste,
glaube, die Realität sieht anders aus.
Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Die haben zunächst mal den Aufstieg gefeiert. War auch schön, dass der HSV wieder dabei ist. Dann verlieren die das große Derby gegen den sogenannten kleineren FC St. Pauli. Und jetzt hast du das nächste Heimspiel. Da kann dir nichts Unangenehmeres passieren, als hier in Heidenheim zu spielen. Die sind rustikal, haben eine gewisse Erfahrung. Die kannst du nicht zum Vorbeigehen eben mal wegfitten. Ne? Darüber musst du entlassen. Ich würde 1-1 tippen oder 2-2.
Okay.
Na, genau das Gleiche hätte ich auch gerade gesagt. Also ich glaube, dass das ein unangenehmer Gegner ist. Ich tippe auch auf ein Unentschieden. Ich glaube auch, dass es 2-2 ausgeht. Auch wenn das Ergebnis schon weg ist, aber es zeigt auch, warum der HSV eben 7 Jahre lang nicht aufgestiegen ist oder 7 Jahre lang gebraucht hat, um es wieder zu schaffen, weil man einfach noch nicht so weit war. Und ich glaube, man täte gut daran, auch jetzt sich wirklich nur erstmal damit zu beschäftigen, dass man nicht absteigt und nichts anderes, weil um nichts anderes geht es für den HSV. Es ist eben dieses, wir sind der große HSV, das ist lange vorbei. Da kann man vielleicht irgendwann wieder hinkommen, aber der Weg dahin, der ist noch steinig und auch wahrscheinlich noch weit. Und deswegen glaube ich, täten sie gut daran, einfach erstmal für Punkt sich sozusagen langsam Richtung rettendes Ufer zu hangeln. Und da wäre ein Unentschieden gar nicht so schlecht, wie man immer glaubt. Man meint, ja, jetzt müssen wir gewinnen. Ja, du darfst vor allem nicht verlieren. Du darfst vor allem nicht verlieren gegen Heidenheim, weil das wäre schlecht.
Ja, auch für einen Trainer, ne? Merlin Polzin, absoluter Bundesliga-Anfänger natürlich auch, ne? Für den ist das natürlich auch ein Riesenjob oder eine XXL-Aufgabe, dann so ein HSV und so eine Stadt Hamburg, so eine sportbegeisterte Stadt Hamburg irgendwie zu schultern. Also das kann, glaube ich, für den auch noch eng werden oder dass sie irgendwann auf die, dafür kenne ich Stefan Kunz auch gut genug, irgendwann auf die Idee kommen, vielleicht doch auf die Karte Erfahrung und auf jemanden, der...
Ja, aber es ist ja nicht der Trainer, aber es ist ja nicht der Trainer, sondern es ist der Verein.
Aber du musst ja
es ist ja der Verein.
Ne? Das ist es.
Ja, natürlich, aber es ist ja letztlich der Verein. Der Verein hat ja 7 Jahre lang gebraucht. Also die hatten ja ein paar Trainer, die es nicht geschafft haben. Ne? So, also, und von daher siehst du ja, dass es am Ende gar nicht auch nicht nur die Mannschaft ist, sondern ich finde in Hamburg beim HSV ist es der ganze Club, der einfach diese DNA für sich wieder finden muss, ist meine
und
Meinung.
Es ist auch noch zu früh. Es ist ja auch noch zu früh, um jetzt die Nummer von Friedhelm Funkel sich schon rauszusuchen. Das kann man dann ja irgendwann, irgendwann im neuen Jahr machen. Also ich glaube auf jeden Fall, befürchte aus Hamburger Sicht, dass Heidenheim die Situation nutzt und da gewinnt. 2-1.
Ja, ich würde jetzt nicht alles dagegen setzen, das muss ich deutlich sagen. Aber ich glaube, wir haben ja alle drei eines festgestellt. Wir hatten eine große, große Geschichte, große Party, die Sportbildparty war in Hamburg. Und da wurde der HSV ja auch als Aufsteiger, die waren nicht Meister, die Kölner waren, die sind als Meister aufgestiegen. Die hatten ein Pünktchen mehr wie Elversberg, wie das kleine, sympathische Elversberg. Und dadurch, die dann jeden, übrigens so ja gegen Heidenheim die Relegation verloren haben. Also, ich hatte gedacht, bei der Stimmung, ich wollte da gar nicht in die Suppe spucken. Und jetzt beide war ja auch dabei. Man hätte auch die Bilze besonders gelobt, wie in der Stimmung in Hamburg. Die Veranstaltung war auch in der Fischmarkthalle unten. Und ich dachte eigentlich, die wären Meister, Europapokalsieger und DFB-Pokalsieger. So wurde das da gefeiert. Ich will das ja nicht kritisieren, da können die Spieler, da kann die Mannschaft ja nicht dafür. Aber wenn du so eine Euphorie hast, dann ist das natürlich zunächst mal positiv. Und das gönne ich dem HSV. Das kann aber umgekehrt auch zu einer großen Belastung werden, weil die sagen, das ist ja klar, guck mal, wie wir da aufstehen sind, jetzt geht's, greifen wir oben an. Also ich will das nicht jetzt nicht nichts Schwarzes vorauswählen, aber es ist, glaube ich, keine einfache Saison für den HSV. Ich bin auch sehr, sehr froh gewesen, ob Kunz und die alle mit, die kenne ich ja gut, dass sie das gepackt haben. Aber die Euphorie beim Sportbild Award, wenn ich so ein paar Jahre weg gewesen wäre, hätte ich gesagt, die müssen deutscher Meister geworden sein. Also zumindest. Habt ihr das anders empfunden?
Ich weiß, was du meinst, Kalli. Immerhin hast du dieses Statement nicht mit Sieg oder Blut am Schuh beendet. Das finde ich schon mal ganz schön, weil das ist, glaube ich, 3 oder 4 Mal jetzt gefallen in dieser Folge. Aber nein, du hast recht, was du zum HSV sagst. Und das ist Fluch und Segen. Jetzt schließt sich der Kreis, wie wir mit Mönchengladbach eingestiegen sind in dieser Folge. Ne? So ist es auch auf dem HSV zu übertragen. Fluch und Segen der Mannschaften, die auch vor 10 und vor 20 und vor 30 Jahren schon wahnsinnige Erfolge gefeiert haben und wo damit so ein bisschen der Anspruch, was heißt ein bisschen, der Anspruch halt gestiegen ist und die Fans sich dann natürlich wünschen, dass sie wieder im Europapokal diese Flutlichtnächte haben. Nur das wollen 10, 12 andere Mannschaften auch und du musst Schritt für Schritt, so abgedroschen das ist und so gerne ich auch in jedes Phrasenschwein beim Doppelpass zahle, aber da ist das Eichhörnchen-Prinzip und Saison für Saison, vielleicht einen Platz besser, vielleicht auch mal den gleichen Platz, ne? Ganz langsam sich zu verstärken und wieder eine feste Nummer zu werden erstmal in der neuen Liga, das ist der einzige Weg, weil 2 Schritte auf Mal sind einer zu viel.
Ich kann dir nicht versprechen, ich kann dir nur jetzt versprechen, ihr habt mich jetzt 20 Minuten rüber über die Zeit gerettet hier, ich muss weg und sage jetzt Tschüss oder Schluss aus, Nikolaus. Ich muss wirklich weg.
Wir gehen jetzt, Kalli. Vielen Dank. War wieder eine schöne Aufnahme mit dir.
Ja.
Wir gehen jetzt. Matze, bis nächste Woche.
Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.